Ja, wer mit dem Losungsbuch lebt und immer so morgens liest und vielleicht auch noch darunter guckt, der sieht immer, dass sind noch zwei Abschnitte angegeben zum Lesen. Und für die, die das immer so tun, da habe ich für die Predigt den Abschnitt ausgewählt, der irgendwann in dieser Woche dran war, Johannes 12, Vers 20 bis 26. Wir sehen gerade mal den Text auch auf der Folie. Ah, ich bin nicht der Einzige, der ein Gewohnheitstier ist und erstmal umschalten muss. Das war es aber gerade schon. Also Johannes 2, 20 bis 26, 12 natürlich, ihr habt aufgepasst. Gut. Das ist natürlich aus dem Zusammenhang herausgegriffen, völlig klar. Vorangegangen an diesen Abschnitt war eine phänomenale Totenauferweckung. Jesus hat seinen Freund Lazarus von den Toten auferweckt und dann der Einzug in Jerusalem bejubelt von den Massen am Palmsonntag und auch die Salbung in Bethanien. Und dann kommt, wie gesagt, der heutige Abschnitt, Johannes 12, 20 bis 26. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, also jetzt erhöhte Aufmerksamkeit, wahrlich, wahrlich bedeutet so viel wie: Liebe Jünger, bitte auswendig lernen, was jetzt kommt. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Sein Leben hassen? Wie geht denn das? Will Gott, dass wir uns selber hassen? Was soll man hassen? Die Ich-Sucht und das Selberwollen, darum geht's hier. Wer mir dienen will, so sagt Jesus, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Lieber Herr, bitte hilf du uns, dein Wort zu verstehen und ganz besonders das Wort von dem Weizenkorn, das in die Erde fällt. Amen. Ja, das war für die Begleiter, für die Jünger von Jesus schon schwer manchmal, dass Jesus so schlechte Reklame gemacht hat. Das kommt mir an verschiedenen Stellen in den Evangelien so vor wie bei einem Fußballspiel, wo es eine super Vorlage gibt für den Mittelstürmer. Der Mittelstürmer kriegt den Ball zugespielt, vor ihm steht fast keiner mehr, also gerade so, dass nicht abseits ist. Und der Torwart ist ein paar Meter zur Seite und anstatt, dass er es ins Tor reinsetzt, wartet er so lange, bis ein gegnerischer Spieler kommt und ihn den Ball abnimmt. Was war das für eine Gelegenheit? Speisung der 5000. Ein großes Wunder, die wollten ihn zum König machen. Und dann kommt er mit diesem seltsam schwer zu verstehenden Wort von dem Brot, das man essen soll, von seinem Leib, und keiner versteht das so recht und die Leute gehen wieder weg. Und dann die Auferweckung des Lazarus. Das machte die Runde. Das ließ die Leute aufhorchen. Da hätte man was draus machen können. Aber Jesus hat das nicht getan. Er kommt auf einem Esel zur Stadt hineingeritten. Wir denken doch, wenn Jesus so ein ganz, ganz großes Wunder machen würde, wenn er heute doch so ein ganz, ganz großes Wunder machen würde, dann könnten wir glauben, dann würde unsere Stadt endlich glauben und dann würde hier die Erweckung ausbrechen. Aber nichts passiert. Stattdessen sagt Jesus, euch wird kein anderes Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Jona. Und damit meint er sich selbst und er meint sein Sterben und sein 3 Tage Totsein und seine Auferstehung damit. Das bringt allein wirklichen Glauben, nicht die großen Wunder, nicht das, wo jeder sagt, jetzt geht es los, jetzt bricht Erweckung aus, jetzt kann die Gemeinde, können die Kirchen endlich richtig wachsen. Er hatte seinen Freund, den Lazarus, nach 4 Tagen Totsein, die Verwesung hatte bereits eingesetzt, zum Leben erweckt. Und die Oberen, die ursprünglich schon Jesus umbringen wollten, weil er ihnen im Weg war, weil er ihnen die Massen abspenstig machte, erweiterten ihren Plan und die sagten, ach, lass uns doch gleich den Lazarus mit umbringen, damit dieses Gerücht nicht weiterlaufen kann. Da waren aber auch die Griechen beim Passafest. Griechen, die hier genannt werden, können unterschiedliche Leute gewesen sein. Es gab ja Juden, die griechischsprachig waren, die waren seit mehreren hundert Jahren nicht in Israel, sondern die waren durch politische Ereignisse vertrieben worden nach Ägypten oder in die heutige Türkei und die sprachen gar kein Hebräisch mehr, sie sprachen Griechisch. Es gab aber auch richtige Griechen und anscheinend geht es um solche Leute hier. Leute, die zum jüdischen Glauben übertreten wollten. Sie hatten offensichtlich eine große Sehnsucht, eine Sehnsucht nach der Wahrheit. Und das finde ich ganz klasse, wenn Menschen eine Sehnsucht nicht nach noch mehr Spaß haben oder noch mehr Erfüllung, sondern eine Sehnsucht nach der Wahrheit, die durchträgt, die dem Leben Sinn und Ausrichtung gibt. Was waren das für Leute, die Griechen? Für uns heute sind Griechen Menschen, die so am Rand Europas leben, fast schon in der Türkei. Aber für damals müssen wir uns vor Augen halten, dass die Griechen das fortschrittlichste Volk auf der Welt waren. Sie waren die Meister in Philosophie und in der Kunst. Die Bauwerke stehen heute noch. Sie waren die Meister in allen möglichen Wissenschaften, in der Physik, in der Chemie, in der Mathematik. Sie hatten es zu viel gebracht und als durch die Völkerwanderung alles wieder zusammengebrochen ist, alles kurz und klein geschlagen wurde durch wilde Germanenvölker, da brauchte es 1700 Jahre, damit die Welt wieder den Stand einnehmen konnte, den sie schon mal hatte zu der Zeit, als die Griechen das Sagen hatten. Also ein unwahrscheinlich hochstehendes Volk, auch ein sehr selbstbewusstes Volk, die Griechen bezeichneten sich eben als Griechen und alle anderen Völker bezeichnete man als Barbaren. Das waren die, die eben nicht vernünftig reden konnten, die konnten nur so Barbar sagen und deswegen waren es halt die Barbaren. Bei all ihrer Mühe und bei all ihrem Können und bei ihrer Begabung, so Talente zur Entfaltung zu bringen, haben sie eins aber nicht geschafft, nämlich die Frage zu beantworten, was löst eigentlich die Traurigkeiten meines Lebens? Und da können wir das mal so für uns durchbuchstabieren. Was sind eigentlich die Traurigkeiten meines Lebens? Was habe ich erreicht? Das kann sehr viel sein. Und was sind aber doch die Traurigkeiten meines Lebens? Was ist das? Die schweren Rätsel der Lebensführung. Ist das vielleicht Schuld, von keiner wissen darf? Ist es Einsamkeit? Ist es der Tod, der bevorsteht? Die Griechen waren unheimlich gut darin, Gaben zu entfalten. Und das ist bis heute nicht mehr erreicht worden. Und wir haben in der vergangenen Woche, in der Hemsbacher Bibelwoche, ein Buch aus dem Alten Testament gelesen. Ein hochinteressantes Buch. Der Prediger. Und in den Gesprächen, die wir hatten, ist immer wieder gesagt worden, das ist aber doch ein unglaublich depressives Buch. Warum? Weil der Prediger beschreibt, wie viel der Mensch sich doch abmüht in seinem Leben und wie viel er erreichen kann. Er beschreibt bewässerte Gärten, den Reichtum, den man erreichen kann, die Weisheit, die man erreichen kann. Aber am Ende sagt er immer wieder, es ist doch alles eitel und Haschen nach Wind, weil am Ende stirbt der Mensch ja doch und dann ist es egal, ob er in seinem Leben eine Kuh oder ein Mensch gewesen ist. Der Stoff, zu dem sich beide auflösen, ist genau der gleiche. Aber die Griechen, die haben tiefer gefragt. Die haben sich gesagt, irgendwo muss es doch in meinem Leben, da muss doch ein Sinn sein. Und da ist ihnen die Bibel in die Hand gefallen und in ihrer Suchbewegung nach Wahrheit hat sie das nach Jerusalem geführt, so wie es andere auch nach Jerusalem geführt hat. Zum Beispiel den Kämmerer aus Äthiopien, aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8. Und da ist so eine Reisegruppe gewesen und die haben mitgefeiert, Passa mitgefeiert mit den Juden. Freilich auf Abstand, denn so selbstbewusst wie die Griechen, die gesagt haben, die anderen sind alle Barbaren, das konnten die Juden schon lange, denn die haben gesagt, die anderen sind alle Heiden. Darin glichen sich beide Völker. Sie machten da mit, aber sie blieben unbefriedigt. Sinnentleerte, tote Liturgien, nichts, was ihnen da irgendwo Antwort gegeben hatte. Und sie fragten weiter, wo mag Erfüllung sein? Und dann war der Name Jesu in aller Munde. Der Tote auferwecken kann, der Macht hat über den Tod, der Tod, der ja alles sinnmäßig in Frage stellt, der es mit dem Tod aufnehmen kann. Und sie sagten sich, den müssen wir sehen. Natürlich konnte man Jesus sehen, alle haben ihn gesehen, aber ein vertrautes Gespräch, eine Begegnung. Und da gingen sie nicht direkt zu ihm, so wie ja viele nicht direkt zu Jesus gehen, auch bis heute nicht. Es gibt Menschen, die versuchen, über Heilige in Kontakt zu Gott zu treten, machen da so einen Umweg. Gibt es bis heute. Und die traten auch zu den Heiligen dazu. Die hatten nämlich festgestellt, es gab so einen inneren Kreis um Jesus und da gehörten 12 Leute dazu. Und das waren ja alles Leute, so Hebräer. Hörte man schon an den Namen. Simon und Bartholomäus und so weiter, das waren alles Juden, konnte man identifizieren. Aber dann merkten sie, das sind 2 Leute, die haben keine hebräischen Namen, die haben griechische Namen wie wir. Der eine hieß Philippus und der andere hieß Andreas, griechische Namen. Das sind griechische Namen. Und die stammen beide aus, oder der Philippus zumindest, stammt aus Bethsaida, übersetzt Fischhausen, vom See Genezareth, Nordufer, also aus der Gegend in Israel, wo die stärkste Vermischung mit dem Heidentum stattgefunden hat, wo also auch viele, viele Griechen ansässig waren, die das also so kannten, den Kontakt mit Griechen, war ihnen nicht fremd. Und auf die gingen sie zu. Diese Reisegruppe aus Griechenland, das waren ernsthafte Leute, das waren keine neugierigen Touristen, die auf Souvenirjagd waren, die sagten zu Philippus, man höre und staune, Herr, das sagte man nur dem König sonst, Herr, wir möchten Jesus sehen. Und da dachten wohl die Jünger, der Philippus und auch der Philippus ist gleich zum Andreas gegangen, jetzt ist die Stunde da. Bei den 5000, bei der Speisung war es noch nicht so weit. Bei der Auferweckung von dem Lazarus auch noch nicht. Aber jetzt ist es doch soweit. Jetzt kommen schon die Völker. Und jetzt bricht Gottes Reich an. Sie sehen schon so die Herrlichkeit Jesu aufleuchten über Jerusalem, künftige Welthauptstadt. Und da antwortet Jesus ganz ungewöhnlich. Und er sagt ihnen, ich führe es mal so ein bisschen aus. Er sagt ihnen, meine Herrlichkeit wird sich darin zeigen, dass ich ein Weizenkorn bin. Ein Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Was für ein Kontrast. Wir wollen gerne ganz groß rauskommen. Wir wollen wahrscheinlich auch als Christen gerne ganz groß rauskommen. Unsere Gemeinde soll ganz groß rauskommen. Und Jesus redet vom Weizenkorn. Meine Herrlichkeit wird im Weizenkorn sichtbar. Und damit ist gemeint das Geschehen am Kreuz, was er schon voraussieht. Jesus stirbt am Kreuz. Und das kann man so durchbuchstabieren, kann man sich auch einen Film angucken, die Passion Jesu Christi, die das so bis ins Einzelne in der ganzen Brutalität ausmalt. Diese Schmerzen der Geißelung, diese Schmerzen, wo die Nägel durch Hände und Füße getrieben werden, dieses Hängen am Kreuz und der Gipfel der Schmerzen, die Schande und der Spott, und wo Menschen gar nicht ergriffen sind, sondern im Gegenteil ihre Witze reißen. Könnt ihr Schande ertragen? Ertragt ihr das, wenn ihr was wirklich gut gemacht habt und gut gemeint habt und Leute reißen ihre Witze drüber? Ertragt ihr das? Das ist Sterben. Und in Jesus, dieses Weizenkorn erkennen, heißt ihn wirklich sehen. Die Griechen haben sich gewünscht, wir möchten Jesus sehen. Ja, wie kann man Jesus sehen? Noch ein bisschen näher mit ihm im Gespräch sein, noch mehr Weisheiten bekommen? Wirklich Jesus sehen heißt, ihn als Weizenkorn zu sehen, ihn als Weizenkorn zu erkennen, das in die dunkle, kalte Erde fällt, erstmal gar nicht mehr sichtbar ist und er stirbt. Ein großes Rätsel. Das wird das Zeichen sein. Und das ist ja von Anfang an, dieses Sterben geht ja nicht erst Karfreitag los, sondern das zieht sich durch in seinem Leben von der Krippe in Bethlehem bis zum Karfreitag. Jesus geht den Weg eines ganz armen Menschen. Wir denken beim Menschen immer an was Großes, die Krone der Schöpfung. Aber wenn wir uns einmal den Prediger im Alten Testament angucken, dann ahnen wir etwas davon, wie viel Elend Menschsein auch sein kann und am Ende ist, wenn von all der Weisheit und all dem Geschaffenen nichts mehr da ist und nur noch Auflösung da ist und Hoffnungslosigkeit. Und das hat Jesus auf sich genommen. Genau das. Durch mein Leben und Sterben entsteht was ganz, ganz Großes. Das ist nicht das Ende, dass ein Weizenkorn stirbt. Das wissen wir aus der Erfahrung heraus. Durch mein Leiden und Sterben entsteht etwas ganz, ganz Großes. Das bringt unwahrscheinlich viel Frucht. Wegen dem Kreuz, wegen Karfreitag, konnte er sein Leben auf Millionen von Menschen übertragen bis heute. Das alles wegen dem Kreuz Christi. Und ich möchte es aufs Abendmahl beziehen. Weil im Sterben Jesu die Kraft Gottes hineingebrochen ist in die Welt, deswegen erinnern wir immer wieder gern an den Tod Christi. Hier geht es ums Leben, um wirkliches Leben, um unvergängliches Leben. Also Jesus Christus ist das Weizenkorn, das im Sterben Leben für viele bringt und nicht allein für sich bleibt. Wenn man Jesus sehen will, dann gehört diese ganze Frucht mit ins Bild. Was sieht man denn schon, wenn man so ein Korn sieht? Ich bitte euch mal, dass ihr euch so ein Weizenkorn vorstellt. Braun, klein, man kann es zertreten und dann ist nichts mehr übrig, man kann es zermahlen. Täuschend echt wie so ein kleines Steinchen. Aber sieht man das Weizenkorn wirklich, wenn man das so sieht mit den Augen? Um das zu sehen, das Weizenkorn müsst ihr es in die Erde pflanzen. Und dann müsst ihr es beobachten, über lange Zeit beobachten, über Tage und Wochen. Ein Spross wird sichtbar, dann ein Blatt, ein Halm, der Stängel und schließlich die Ähre. Und dann verfärbt sich das Ganze golden und die Ernte kommt und man kann die Ähre nehmen und die Weizenkörner da rausnehmen und wieder pflanzen. Und hat man dann schon alles gesehen? Aber nein. Die Körner müssen immer wieder gepflanzt werden. Und über ein paar Jahre kann man über ein schimmerndes Weizenfeld sehen. Und wenn wir dieses schimmernde Weizenfeld sehen, dann erkennen wir das Korn, was da drin steckt an Leben. Dann hat man Jesus gesehen. Und der Beginn der Entfaltung dieser Kraft, das ist das Abendmahl. Das ist Karfreitag und das ist auch das Abendmahl als Erinnerung daran. Bis dahin sind wir Beobachter, wir sehen dieses Korn und wir sind entweder Spötter und sagen, das ist ja wohl ein Witz, oder wir sind hingerissen und sagen, ja, das ist es. Und nun aber ein Schritt weiter. Was ist der nächste Schritt? Vom Beobachter zum Diener. Jesus sagt, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Ich glaube, wenn man das Weizenkorn wirklich wahrgenommen hat, wird man irgendwann zum Diener. Ich will da sein, wo Jesus ist. Ich möchte gerne da sein, wo Jesus ist, aber wo ist er denn? Wie kann ich da sein, wo Jesus ist? Da müssen wir im Bild bleiben. Wo ist Jesus? Wir haben gehört, er ist das Weizenkorn. Wo ist das Weizenkorn? Ah, wir haben gehört, es ist in die Erde versenkt. Aber wenn er in der Erde ist, ja, wo müssen wir dann sein? Dann müssen wir auch in der Erde sein. Stimmt's? Da ist unser Platz. Wünschen wir uns das? Wir würden doch alle gerne ganz groß rauskommen. Wir würden gerne leuchten. Und dann schlägt uns Gott das aus der Hand. Ah, bis heute macht Jesus so schlechte Reklame für sich. Ist das nicht ärgerlich? Würden wir uns das nicht manchmal wünschen, dass Jesus einfach mehr hermacht aus seiner Gemeinde? Das irgendwie deutlicher macht, wie groß er ist. Aber nein. Die Apostel zogen mit der Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten, durch die griechische Welt. Die Apostelgeschichte beschreibt das. Und ach, Missionsreise von wegen. Von Stadt zu Stadt geprügelt worden ist er. Er hat eine Botschaft gehabt und er sagt, wir verkündigen Jesus, den Gekreuzigten. Und die Leute, die gebildeten Griechen, haben gesagt, was? Das ist, soll eine Botschaft sein? Einer, der gekreuzigt worden ist? Das ist ja wohl ein Witz. Ihr seid ja wohl ein paar Witzbolde. Aber das war ihre Botschaft. Das war das, worauf sie ihr Leben bezogen haben. Durch Jesus kommen die ganz, ganz großen Kräfte des ewigen Lebens in unseren sterblichen Leib hinein. Egal was kam, eins machten die Apostel damals deutlich, wir gehören diesem Jesus. Ihr könnt uns schlagen, ihr könnt uns steinigen, ihr könnt uns vertreiben, egal. Wir gehören diesem Weizenkorn. Paulus sagt, das Größte, was wir an Jesus rühmen können, das ist sein Leiden und sein Sterben. Man könnte viel rühmen, aber das ist das, was wir rühmen. Ob wir Christen immer so besser sind, wie wir das meinen, besser als die anderen, ich weiß es nicht. Und ehrlich gesagt will ich mir da auch gar nicht so viel Gedanken darüber machen. Weil unsere Verkündigung ist nicht, wie toll wir sind. Unsere Verkündigung ist, Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, ist die Antwort auf die Rätsel deines Lebens. Eine andere Antwort haben wir nicht. Vielleicht hätten wir gerne andere, aber wir haben keine andere. Arme Christenheit, wenn das Kreuz nicht mehr im Mittelpunkt steht, wenn das nicht mehr die Botschaft ist, sondern irgendetwas anderes. Sind wir unbegabt? Haben wir vielleicht eine schwarze Vergangenheit, dass wir sagen, oh, mit der Botschaft kann ich gar nicht kommen, ich bin so unglaubwürdig. Bei all dem, was ich bisher gelebt und gesagt und getan habe. Sind wir schwach körperlich, nicht gut drauf? Egal. Gottes Gnade kommt in dem schwachen, in dem sterbenden Weizenkorn zur Vollendung. Wir wollen unserem Leben gern Großes abgewinnen. Und deswegen ist uns das Lob der Menschen auch oft so wichtig. Aber was ist das Lob der Menschen? Es vergeht wieder. Sie sterben, müssen vergehen. Und wo ist das Lob dann? Wichtig ist, gar nicht so, dass wir uns verwirklichen oder dass wir zum Sieg kommen, dass wir groß rauskommen, sondern dass wir, so wie wir sind, diesem gekreuzigten Christus dienen. Amen.